Hallo liebe Studis, hier ist die nächste Podcast-Folge und diesmal geht es um Grundbegriffe. Es wurde nämlich ganz speziell nachgefragt. Es sollten nochmal die Grundbegriffe geklärt werden, die momentan, also in den Kapiteln 9 und 10, besonders wichtig sind. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Das heißt, ich spreche jetzt nochmal über diese Idee der Unzerlegbarkeit, einmal bezogen auf Polynome und einmal bezogen auf Räume. Dann kommt da nochmal sowas wie Alpha-Invarianz, Alpha-Zyklisch, diese ganzen Begriffe. Die wiederhole ich jetzt nochmal, setze die so ein bisschen in Kontext und erkläre die Idee dahinter. Und dann wird es noch eine Podcast-Folge geben in der Serie, wo ich Zusammenhänge bespreche. Da werde ich nochmal an einem konkreten Beispiel diese Begriffe aufgreifen, die Zusammenhänge erklären. Dann kriegt man auch eine Vorstellung, wie sowas im Prüfungskontext aussehen könnte. Wir sind jetzt ja schon ziemlich fortgeschritten im Stoff. Manchen Leuten liegt aber dieses Thema Normalform und manche wollen dann in der Prüfung damit einsteigen. Das ist auch gar nicht schlecht, weil man dann sehr schnell zu anderen Themen der Vorlesung kommt und man sofort ganz viel im Zusammenhang sieht. Das heißt, wenn Ihnen das liegt, ist auch eine gute Idee, damit anzufangen. Und ich dachte, dass ich dann einmal in einer Folge an einem Beispiel erkläre, was da so ungefähr im Zusammenhang alles an Fragen auftaucht und wie man dann anfangen kann, Dinge zu erklären und Zusammenhänge herzustellen. Fangen wir an mit der Idee der Zerlegbarkeit oder Unzerlegbarkeit. Grundsätzlich kann man in der Mathematik an mehreren Stellen diese Idee sehen, dass man eine mathematische Struktur hat und dass man dann schaut, ist diese Struktur jetzt schon so klein wie möglich mit gewissen Eigenschaften oder kann man die noch zerlegen in kleinere Stückchen? Denken Sie an Zahlen, die ganzen Zahlen. Da haben wir sowas wie die Primfaktorzerlegung. Das ist eine Zerlegung, die im Wesentlichen eindeutig ist. Man kann zwar die Reihenfolge der Primzahlen, die da vorkommen, noch vertauschen, aber ansonsten ist das eine eindeutige Darstellung einer ganzen Zahl oder einer natürlichen Zahl. Wir können es noch spezieller machen. Und die Primfaktorzerlegung sagt uns auch sehr viel über die Zahlen. Und wenn man diese Idee jetzt weiterverfolgt und sagt, welche Zahlen kann man jetzt nicht noch weiter zerlegen, dann kommt man zu den Primzahlen. Jetzt können wir über Polynome sprechen. Nehmen wir Polynome über einem Körper, sagen wir die reellen Zahlen. Dann kann man da ja auch mal gucken, was für Polynome haben wir da so. Welche von denen kann man jetzt noch zerlegen, also als Produkt schreiben von Polynomen, die mindestens Grad 1 haben. Und welche kann man nicht noch weiter zerlegen, über den gleichen Körper, über R. Na und bei Vektorräumen, da haben wir jetzt diese Idee in Bezug auf Endomorphismen. Wann kann man einen Vektorraum in Teilräume zerlegen, so dass man den Raum als direkte Summe schreiben kann und dass die einzelnen Teilräume invariant sind unter dem Endomorphismus. Wie funktioniert das und wann ist man beim Zerlegen sozusagen unten angekommen und die Stücke, die rausgekommen sind, kann man jetzt nicht noch weiter zerlegen? Das ist also so eine ähnliche Idee wie bei der Primfaktorzerlegung. Irgendwann ist man bei Primzahlen angekommen oder bei Polynomen, die man zerlegt in Polynome von möglichst kleinem Grad und irgendwann ist man dann halt bei Grad 1 angekommen oder bei anderen Polynomen, die eben nicht noch weiter zerlegt werden können. Das ist eine ähnliche Idee, die wir hier verfolgen. Und deswegen sind auch die Wörter dann immer die gleichen. Das ist immer sowas wie unzerlegbar, irreduzibel. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch, was wir da haben. Fangen wir mit Polynomen an. Die Polynome, die uns momentan interessieren, die haben Koeffizienten aus Körpern. Und die interessanten Polynome da sind die, die Grad 1 oder noch größeren Grad haben. Denn die anderen sind konstant, das sind einfach nur reelle Zahlen und die sind ein bisschen langweilig. Jetzt reden wir also über Polynome vom Grad mindestens 1. Manchmal kann man Polynome von größerem Grad als Produkt von Polynomen von kleinerem Grad schreiben. Und wenn ich sage von kleinerem Grad, dann meine ich, dass die beteiligten Polynome, die da stehen, immer noch Grad mindestens 1 haben. Ein Beispiel dafür ist x² minus 1. Das hat Grad 2 und man kann es schreiben als Produkt von zwei Polynomen vom Grad 1, nämlich x plus 1 und x minus 1. Das Produkt von den beiden ist dann wieder x² minus 1. Wenn Sie dagegen x² plus 1 nehmen, hat das auch Grad 2, aber das kann man jetzt nicht weiter zerlegen, jedenfalls nicht über den reellen Zahlen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Polynome vom Grad 2. Das eine ist nicht irreduzibel, man könnte auch sagen, es ist reduzibel oder zerlegbar, denn man kann es als Produkt von Polynomen von kleinerem Grad schreiben. Und das andere ist unzerlegbar, irreduzibel. So, das war die Idee für Polynome. Jetzt gehen wir weiter und wir gucken uns Vektorräume an mit Endomorphismen. Wenn ich jetzt irgendeinen Vektorraum habe, sagen wir mal, das ist nicht der Nullraum, damit es ein bisschen interessanter ist, und ich habe einen Endomorphismus, dann ist das Erste, was ich tun kann, ich kann mal so schauen, Was für Teilräume gibt es denn, die invariant sind unter der Abbildung Alpha? Damit ist gemeint, dass wenn ich diesen Teilraum hernehme, sagen wir, der heißt U, wenn ich etwas aus U mit Alpha abbilde, dann liegt das Bild auch wieder in U. Das ist gemeint mit Alpha invariant sein. Man könnte auch sagen, Alpha bewegt diesen Teilraum nicht weg, sondern das Bild dieses Teilraums unter Alpha liegt wieder in dem gleichen Teilraum drin. Nach solchen Teilräumen kann man erstmal suchen und die sind deshalb interessant, weil man manchmal so Induktionsargumente machen kann mit solchen Räumen. Das heißt, wir fangen mit V an, V hat irgendeine Dimension und dann kann man irgendwie mit Induktionsargumenten was machen. Man hat jetzt einen Alpha-invarianten Teilraum, der eine kleinere Dimension hat. Per Induktion gilt dann da schon irgendwas und auf die Art und Weise kann man manchmal argumentieren. Das geht besonders gut, wenn man nicht nur einen Alpha-invarianten Teilraum hat, sondern dann noch einen zweiten, derart, dass die direkte Summe aus den beiden der ganze große Raum V ist. Das ist wieder diese Idee der Zerlegung. So wie wir Zahlen in Primfaktoren zerlegen oder Polynome in irreduzible Polynome zerlegen, so können wir ja auch Vektorräume in Teilräume zerlegen. Und mit zerlegen ist dann gemeint, dass man die als direkte Summe schreibt. Denken Sie an R hoch 3, den können Sie zerlegen als das Erzeugnis von 1, 0, 0, direkte Summe, Erzeugnis 0, 1, 0, direkte Summe, Erzeugnis von 0, 0, 1. Das meine ich mit Zerlegung. Jetzt ist so eine Zerlegung eines Vektorraums ohne irgendwas drumherum ziemlich langweilig. Da gibt es immer ganz viele und da passiert irgendwie nichts Spannendes. In dem Moment, wo eine Abbildung Alpha mit ins Spiel kommt, ein Endomorphismus, wird das interessanter, weil nämlich dann auf einmal nicht mehr alle Zerlegungen als direkte Summe auch Zerlegungen sind, die von Alpha sozusagen respektiert werden. Uns interessieren jetzt Zerlegungen von V in Teilräume und ich bleibe mal einfach jetzt bei dem Beispiel. Sagen wir, wir haben zwei Teilräume U und W. Und V ist die direkte Summe von U und W. Sowas zu finden ist normalerweise kein Problem, aber jetzt wollen wir das eben so finden, dass die Abbildung Alpha damit verträglich ist. Wir wollen also, dass U und W unter Alpha invariant sind. Solche Zerlegungen suchen wir. Und jetzt können wir ja mal anfangen. Wir nehmen V und wir zerlegen V so lange, wie wir können, in immer kleinere Teilräume. Wir schreiben V als direkte Summe von lauter Teilräumen, die alle Alpha invariant sind. Klären wir mal kurz, warum wir das vielleicht wollen. Na, erstens kann man wieder so Induktionsargumente machen und zweitens, immer dann, wenn wir einen Alpha-invarianten Teilraum haben, dann können wir die Abbildung Alpha auf diesen Teilraum einschränken und bekommen dann dort einen Endomorphismus. Und wenn das ein kleinerer Teilraum ist, dann heißt das, dass die Situation dort tendenziell übersichtlicher ist als im großen Raum V. Abbildungsmatrizen sind kleiner. Man kann da vielleicht schneller Dinge sehen. Diese Idee der Zerlegung führt also dazu, dass wir die Komplexität des großen Raums V reduzieren. Wir gucken uns lauter kleinere Stückchen an und hoffen, dass wenn wir die verstanden haben, wir insgesamt dann wieder besser verstehen, was mit V insgesamt los ist. Das ist auch die Idee, die hinter diesen Kästchenmatrizen als Abbildungsmatrizen steht. Wir gucken uns eine Abbildungsmatrix an, die sich auf ganz V bezieht, aber die Idee ist, von Teilräumen von V auszugehen, die Alpha-invariant sind und auf die Art und Weise Kästchen in der Abbildungsmatrix zu finden. Und dann können wir uns die einzelnen Kästchen angucken und das ist einfacher, als so eine riesige Matrix zu betrachten als Ganzes. Gut, wenn ich jetzt also naiv anfange, ich suche Alpha-invariante Teilräume, ich versuche V als direkte Summe von Alpha-invarianten Teilräumen zu schreiben, dann ist die Frage, wann geht dieser Prozess nicht mehr weiter? Denken Sie an die Analogie mit den Zahlen und den Primzahlen. Klar kann ich mir eine ganze Zahl hernehmen und das aufteilen und als Produkt schreiben, aber vielleicht geht es immer noch weiter. Vielleicht sind die Zahlen, die beteiligt sind, dann immer noch weiter aufspaltbar und immer noch weiter als Produkt darstellbar von kleineren Zahlen. Irgendwann ist Feierabend. Dann kann ich das nicht mehr weiter zerlegen und bei den Zahlen ist Feierabend, wenn wir bei Primzahlen angekommen sind. Und sehr, sehr grob analog würde ich das jetzt formulieren für Vektorräume mit Endomorphismen. Irgendwann können wir den Vektorraum nicht noch feiner zerlegen als direkte Summe, so dass die beteiligten Räume immer noch Alpha-invariant sind. Das heißt also, dass die Räume, die da jetzt stehen, sagen wir mal, wir haben U1 bis UK und die direkte Summe davon ist V und die einzelnen Räume sind Alpha-invariant und jetzt ist das so fein wie möglich. Das heißt, wir können jetzt keinen dieser Teilräume noch weiter aufspalten in Alpha-invariante Teilräume. Dann sind wir bei dem angekommen, was in dem Beispiel mit den Zahlen die Primzahlen wären. Aber hier bezieht sich das auf Alpha. Das heißt, wir würden jetzt nicht einfach sagen, diese Teilräume sind unzerlegbar. Nein, wir sagen, sie sind Alpha unzerlegbar. Denn man kann die vielleicht noch in kleinere Teilräume aufspalten, aber diese kleineren Teilräume sind dann nicht mehr Alpha-invariant. Das ist die Idee der Alpha-Unzerlegbarkeit. Also nochmal, Alpha-Invarianz heißt einfach nur, beim Abbilden bleiben wir in dem gleichen Teilraum. Alpha-Unzerlegbar heißt, beim Abbilden bleiben wir in dem gleichen Teilraum und man kann ihn jetzt nicht noch zerlegen als direkte Summe von kleineren Alpha-invarianten Teilräumen. Welche Rolle spielen jetzt die alpha-zyklischen Räume in dem Ganzen? Alpha-zyklische Teilräume sind deshalb interessant für uns, weil die Abbildungsmatrizen dazu für eine geeignete Basis unglaublich handlich sind. Sie haben die jetzt schon ein paar Mal gesehen. Sehr viele Nullen, neben der Diagonale stehen so ein paar Einsen und dann unten in der letzten Zeile, da stehen bis auf Vorzeichen die Koeffizienten vom charakteristischen Polynom. Das ist dasselbe wie das Minimalpolynom. Viel praktischer geht's nicht. In der Matrix stehen unheimlich viele Informationen, man kann da super mitarbeiten. Und das ist einer der Gründe, warum alpha-zyklische Teilräume so praktisch sind. Und damit man nicht jedes Mal wieder erklären muss, was das für eine Eigenschaft ist, gibt man der halt einen Namen, man sagt alpha-zyklisch. Die Idee ist, dass man die Teilräume aufspannen kann, indem man einen Vektor nimmt, einen geeigneten, und den immer wieder mit Alpha abbildet. Dann kriegt man irgendwann diesen ganzen Teilraum. Wenn das so ist, heißt der alpha-zyklisch. Und dann nimmt man einfach diese Elemente, die den Raum aufspannen. Man guckt, wie viele davon man braucht, um eine Basis zu bekommen. Und dann nimmt man das als Basis für eine Abbildungsmatrix und zack, hat die diese schöne Gestalt, die wir in der Vorlesung jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Es gibt zwischen alpha-zyklisch und alpha-unzerlegbar einen Zusammenhang, der in der Vorlesung drankam. Und wir haben den festgehalten in zwei Lemmata, um später in den Argumenten ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Dann müssen wir uns einfach nicht jedes Mal überlegen, wie sieht die Abbildungsmatrix aus, was wissen wir über die Polynome. Und das halte ich jetzt nochmal kurz fest zum Abschluss. Was wissen wir dort? Jeder alpha-unzerlegbare Teilraum von V ist alpha-zyklisch. Das heißt, wir finden dann immer so eine schöne Basis und kriegen so eine schöne Abbildungsmatrix. Umgekehrt stimmt das nicht im Allgemeinen. Es ist möglich, alpha-zyklische Teilräume zu finden, die man immer noch weiter zerlegen könnte. Das liegt daran, dass alpha-zyklisch eine schöne Eigenschaft ist, aber eben eine, die ein bisschen schwächer ist als alpha-unzerlegbar. Und es gab oder gibt auch eine Übungsaufgabe dazu, wo Sie sich das nochmal selbst klar machen sollen. Aber alpha-zyklisch zu sein, ist einfach so eine tolle Eigenschaft, dass wir sie trotzdem separat die ganze Zeit behandeln. Wir gucken uns nicht nur alpha-unzerlegbare Teilräume an, sondern auch alpha-zyklische. Die haben, wie gesagt, tolle Abbildungsmatrizen, wenn man die Basis richtig wählt. Es gibt einen Fall, wo aus alpha-zyklisch eben doch alpha-unzerlegbar folgt. Das ist der Fall, in dem das Minimalpolynom der Abbildung alpha eingeschränkt auf diesen alpha-zyklischen Raum eine Potenz ist von einem irreduziblen Polynom. Warum das so ist, das wurde deutlich im Beweis des Lemmas und Sie haben sich ja gewünscht, dass ich über einige der Beweise nochmal was sage, das mache ich natürlich später. Aber hier einfach nochmal zur Erinnerung, aus Alpha unzerlegbar folgt immer Alpha zyklisch, aber umgekehrt folgt aus Alpha zyklisch nicht immer Alpha unzerlegbar, sondern nur dann, wenn das Minimalpolynom diese besondere Gestalt hat. Wenn dann die Beweise kommen, wie gesagt, da gibt es noch ein paar Podcast-Folgen dazu, dann werde ich darauf nochmal hinweisen. Ich werde nochmal daran erinnern an diese Folge mit den Grundlagen. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen weitergeholfen hat, dass Sie sich jetzt also sicherer fühlen mit den Begriffen und vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, woher die kommen und warum die interessant sind. Ich kündige jetzt nochmal an, eine Folge im Zusammenhang mit ein paar Fragen, die auch prüfungsrelevant sein könnten für die, die sagen, ja, das Thema ist gut, damit möchte ich vielleicht in die Prüfung einsteigen. Dann gibt es auf jeden Fall noch mehrere Folgen, in denen ich Beweise aus Kapitel 10 nochmal anschaue und nochmal genauer erkläre oder noch mehr oder nochmal anders. Und auf die Art und Weise hoffe ich, Ihnen das ganze Kapitel ein bisschen sympathischer machen zu können. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.